Hallo und herzlich willkommen zum South Traveler Podcast, dem Podcast rund um das Thema Reisen in Mittel- und Südamerika. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom South Traveler Podcast. Heute freue ich mich auf eine echte Expertin zum Thema Peru und wir werden ein bisschen sprechen über den Süden von Peru und das Valle Sagrado und Machu Picchu. Und zwar habe ich heute zu Gast die Nora von Info Peru. Nora hat fast 3 Jahre in Cusco gelebt und hat dort in der Tourismusbranche gearbeitet und sie hat vor kurzem einen sehr, sehr geilen digitalen Reiseguide zum Thema Peru geschrieben. Ja, und ich bin froh, dass sie heute zu Gast ist. Hallo, Nora.
Hallo, Daniel. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Nora, erzähl doch mal ein bisschen über dich und deine Verbindung nach Peru und was du so machst.
Genau. Also ich bin die Nora, für deine Hörer, die Info Peru noch nicht kennen. Ich blogge auf Info Peru über Reisen nach Peru, über die Reiseplanung, über Land und Leute, über die peruanische Küche. Und das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren gibt es jetzt Info Peru und das ist so mein Privatprojekt neben anderen freiberuflichen Projekten. Also ich arbeite im Online-Marketing für verschiedene Firmen. Ja. Und das war mir so vor 1,5 Jahren, als ich mit Info Peru gestartet bin, auch voll wichtig, dass ich einfach selbstbestimmt, ortsunabhängig arbeiten kann. Und ja, das ist ganz toll, weil dadurch komme ich immer wieder nach Peru. Jetzt im Oktober werde ich wieder nach Peru reisen für mehrere Monate, um noch mehr das Land und die letzten Winkel von Peru zu erkunden. Und ja, darüber schreibe ich ganz fleißig auf Info Peru. Und das ist so meine große Leidenschaft, das Thema Peru und genau.
Ja, das klingt doch toll. Das ist vor allen Dingen schön, dass du so deine Leidenschaft irgendwie zum Beruf machen kannst. Und ich merke das ja immer, wenn ich auf deinem Blog bin. Ich lese ihn unheimlich gerne und es gibt so viele Tipps und einfach auch so mit Herzblut dabei. Mag ich unheimlich gerne. Und man merkt das ja auch deinem Erfolg, ne? Man sieht das immer an den Zahlen auch, beobachtet das immer so ein bisschen. Also die Leute scheinen sich sehr für Peru auch zu interessieren.
Auf jeden Fall. Also es werden immer mehr Leser. Ich kriege ganz viele Leseranfragen, sehr viel positives Feedback. Und das motiviert mich auch voll weiterzumachen und einfach auch die Leute für Peru zu begeistern. Also manchmal schreiben mir auch Leute, die vielleicht gar nicht unbedingt daran gedacht haben, nach Peru zu reisen, aber die man dann tatsächlich auch dafür begeistern kann. Und ja, das macht echt voll Spaß. Und das ist auch so ein langfristiges Projekt. Also ist jetzt keine Sache, die ich jetzt mal eben mache und dann abhaken kann, sondern Peru ist so vielfältig, es gibt so viel zu entdecken. Also das ist, glaube ich, so eine lebenslange Nummer, dass man immer wieder Lust hat, nach Peru zu reisen und eben auch abseits der klassischen Touristenpfade unterwegs ist. Und ja, genau.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Bei mir hat diese ganze Südamerika-Liebe ja eigentlich mit Chile angefangen. Ne? Also ich bin ja, das, was du mit Peru machst, ist für mich so ein bisschen Chile. Und ja, das wird auch ein Lifetime-Projekt sein. Ne? Also ich glaube, bis man ein Land wirklich so intensiv kennt und es gibt immer irgendwelche Winkel zu entdecken, da braucht man schon sehr, sehr lange Zeit.
Und ich glaube, das ist auch gerade das Land, wo man zum ersten Mal hinreist. Ich glaube, das ist auch dann das Land, was einen dann langfristig auch so gefangen hält. Also wo man einfach die größte Leidenschaft für hat. Ich glaube, wäre ich zuerst in Bolivien gewesen oder zuerst in Chile auch, so wie du, dann würde vielleicht heute mein Herz total für Chile pochen. Aber so ist es eben Peru und genau.
Ja, ich glaube auch, wenn man über einen längeren Zeitraum auch in einem Land gelebt hat oder gewesen ist, dann entwickelt sich da nochmal eine ganz andere Beziehung dazu. Ne?
Auf jeden Fall, da hast du recht.
Ja, wir wollen heute ein bisschen über den Süden Perus sprechen. Da gibt es ja das Valle Sagrado, das heilige Tal der Inkas. Und ja, viele andere interessante Orte natürlich auch. Was macht denn diesen Ort jetzt speziell, also das Valle Sagrado, so besonders? Und was sollte man hier auf jeden Fall sehen? Du warst ja dann auch schon öfter dort, weil du in Cusco gelebt hast. Erzähl den
Genau.
Hörern doch mal vielleicht ein bisschen was über das Tal der Inkas und vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp, den man da befolgen
Genau.
sollte.
Das Valle Sagrado. Also es heißt doch das Heilige Tal, das Heilige Tal der Inka oder das Heilige Tal von Cusco. Und das liegt auf dem Weg nach Machu Picchu. Und viele Leute, die nach Peru kommen, haben erstmal das Heilige Tal gar nicht so auf dem Schirm. Also die denken an Cusco und an Machu Picchu. Und wenn die Leute mir schreiben, dann und mich fragen, ja, wie können Sie am besten nach Machu Picchu reisen oder Sie haben mehrere Tage Zeit in Cusco, dann sage ich halt immer, reist ins Heilige Tal, weil es gibt dort unglaublich viel zu sehen und zu entdecken. Landschaftlich ist es extrem reizvoll. Man hat dort weite Felder, man sieht die Kordilleren der Anden, schneebedeckte Berge, man hat verschlafene Andendörfer, sehr schöne Märkte. Wo man auch Kunsthandwerk sehr gut kaufen kann. Und man kann auch sportlich total viel im Heiligen Tal machen. Also da, ich glaube, da gibt's echt alles. Also man kann River Rafting machen oder reiten, Mountainbiking, Ziplining. Also man kann, ich sage immer zu den Leuten, nehmt euch Zeit auch für das Heilige Tal, am besten 2 Tage, wenn nicht auch noch mehr. Weil da einmal durchzucrashen an einem Tag mit so, am besten noch mit so einer Tour, das bringt's einfach nicht, weil man kann das gar nicht richtig alles so erleben und aufnehmen. Naja, und im Heiligen Tal gibt's halt ein paar Orte, über die ich mal sprechen werde. Und zum einen sehr bekannt ist Pisac. Das ist ein Dorf nördlich, wenn man nördlich aus Cusco rausfährt. Kommt man in so 50 Minuten mit dem Kollektivo oder mit dem Kombi, kommt man nach Pisac. Und in Pisac gibt es sehr interessante Inka-Ruinen. Also generell im ganzen Heiligen Tal gibt es sehr viele Ruinen der Inka, also nicht nur Machu Picchu, sondern eben auch in Pisac. Und die sind genauso interessant. Deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, der so ein bisschen abseits der Touristenpfade auch unterwegs sein möchte, auch sich unbedingt die Ruinen dort anzugucken, die liegen so ein bisschen auf dem Berg. Und da kann man hochwandern. Man kann aber auch mit dem Taxi hochfahren und dann die Strecke zurückwandern. Und landschaftlich ist es total schön mit den Terrassenfeldern der Inka. Und in Pisac gibt es auch einen sehr schönen Markt. Der findet täglich statt, also der Kunsthandwerkmarkt, der findet täglich statt. Und am Sonntag findet dann zusätzlich noch der lokale Markt statt, wo die einheimischen Bauern von außerhalb kommen, um ihre Produkte zu verkaufen, wie zum Beispiel Kartoffeln und Mais und ganz viel Gemüse und Obst. Und da kann man so das Handeln der Leute beobachten. Das ist echt toll. Und ich würde auch immer sagen, lieber sich einen Tag Zeit nehmen für Pisac zum Beispiel, um dort wirklich den Markt zu erkunden, die Ruinen dort in einem Restaurant einzukehren, so das Treiben zu beobachten. Genau, also das ist Pisac. Und dann gibt's eine andere Strecke, die man ins Heilige Tal reinfahren kann. Das ist Richtung Urubamba. Und da kommt man an der Ortschaft Chinchero vorbei. Und das ist landschaftlich auch total reizvoll, weil dort befindet man sich in so einer Hochebene. Da sieht man ganz viele weite Felder und im Hintergrund so die schneebedeckten Berge. Also das ist so also wer Fotograf ist,
Und
der kann
Lamas.
dort. Und Lamas, ja, doch, auf jeden Fall. In Chinchero, da laufen auch ein paar Lamas umher, ja, auf jeden Fall. Ist total, also Chinchero, der Ort an sich, ist sehr schön. Da gibt es auch Inka-Ruinen. An der Stelle kann ich ja vielleicht mal erwähnen, da braucht man dann allerdings dieses Boleto Turistico, so ein Touristenticket für Cusco und das Heilige Tal. Das kostet 130 Soles und als Student bekommt man das mit dem ISAC-Ausweis bekommt man das zum halben Preis.
Okay.
Also und das braucht man, um diese ganzen Ruinen zu besichtigen. Also auch in Pisac die Ruinen, in Chichen Itza die Ruinen und auch in Cusco, da braucht man halt dieses Touristenticket. Da habe ich auf meinem Blog auch einen Artikel dazu. Das können wir dann auch in die Shownotes packen.
Genau.
Richtig, so, das wäre also Chichen Itza, finde ich auch sehr schön den Ort. Und das kann man super gut verbinden mit Maras und Moray. Das ist auch über was ich den Leuten empfehle, weil das ist nicht bei der klassischen Tour im Heiligen Tal mit dabei, sondern das ist mehr so...
Der Geheimtipp.
Ja, also es machen auch schon viele Leute, aber es ist nicht ganz so touristisch wie die anderen Orte. Und Moray, sind Terrassenfelder, kreisförmige Terrassenfelder der Inka. Und sieht so ein bisschen aus wie eine UFO-Landestation. Also ist ziemlich cool. Ist aber eine Forschungsanstalt der Inka gewesen. Da haben die damals auf den verschiedenen Terrassen haben die damals geprobt oder erforscht, wie Gemüse und Getreide wächst.
Okay.
Weil auf jeder Terrasse herrscht ein anderes Mikroklima und so haben die halt die Produktion von Lebensmitteln perfektioniert. Also die Inka, die waren ziemlich gut in Sachen Landwirtschaft und das ist ein sehr interessanter Ort.
Also praktisch das Biolabor der Inka.
Richtig, ja, da haben die alles erprobt. Genau, also sieht man ja auch im Heiligen Tal an den Berghängen. Man sieht überall Terrassenanlagen und es ist echt der Wahnsinn, dass die auf solchen Höhen ganz viel Lebensmittel anbauen. Und das ist alles noch von Inka-Zeiten. Also da sieht man wirklich noch den Beweis dafür, dass die Inka da damals gewirtschaftet haben. Und das finde ich, das ist das Coole irgendwie, dass die Inka, die Präsenz der Inka, die ist noch so
greifbar.
So greifbar, genau.
Man darf ja auch nicht vergessen, also es gibt ja auch eine vorkolumbianische Zivilisation, also auch teilweise noch Prä-Inka-Zivilisation. Ich fand es ganz, ganz spannend jetzt in Tiwanaku, wo ich die Grenze bin nach Bolivien. Da gibt es halt eine Zivilisation, die ist einfach 8000 vor Christus entstanden. Und wenn man sich diese ganzen Bauten mal anschaut, wie die Steinblöcke auch bearbeitet sind, dann denkt man darüber nach und fragt sich so, okay, die hatten damals irgendwie nur Bronzewerkzeuge, wie haben die diese Steine so gut bearbeitet, ne? Und dass das wirklich ohne Lehm und Mörtel irgendwie hält. Also ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das sollte man auf jeden Fall sich anschauen auch, ne?
Auf jeden Fall. Also wenn man in Cusco ist, also so gerade Machu Picchu, dann hört man natürlich immer nur Inka, Inka, Inka.
Genau.
Aber man darf nicht vergessen, dass die Inka ja tatsächlich auch, dass es ganz viele Prä-Inka-Kulturen gab, die eben die ganze Entwicklung der Inka überhaupt möglich gemacht haben. Also die Inka haben in so einer Zeitspanne von in etwa 300 Jahren ihr Imperium aufgebaut. Und das ist natürlich der Wahnsinn, wenn man sich die ganzen Anlagen wie Machu Picchu und Sacsayhuamán in Cusco ansieht. Sexy Woman, genau, wie die Amis sagen. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Aber man darf eben nicht vergessen, dass eben ganz viele andere Kulturen davor eben das alles schon beeinflusst haben. Und genau, und da über so andere Kulturen erfährt man vor allem viel, wenn man auch sich ein bisschen außerhalb von Cusco und Machu Picchu aufhält, auch im Norden und an der Küste. Da gibt es ganz viele andere Kulturen, die auch sehr, sehr interessant sind.
Genau. Ja, da vielleicht ein kleiner Hinweis ist, ich war in Cusco in diesem Prä-Inka-Museum und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also das sollte wirklich jeder machen, der irgendwie in Cusco ist.
Absolut. Also Museen, Cusco und Lima, gerade so über die Kulturen, da kann man nicht viel falsch machen. Das ist sehr interessant und kann ich auch nur empfehlen. Genau.
Ja,
Nee,
erzähl ruhig weiter.
Genau, nochmal zurück zu Moray, bevor ich das vergesse. In der Nähe von Moray gibt es meine Lieblingsstätte im Heiligen Tal. Ich glaube, ich war gefühlte 10-mal, also ich war sehr oft dort, und zwar Maras, die Salzterrassen von Maras. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist für mich ein magischer Ort, in diesem Canyon zu stehen und diese 3000 Salzterrassen zu sehen, die ebenfalls noch aus Inka-Zeiten stammen und wo die Bauern bis heute noch auf traditionelle Art und Weise Salz abbauen. Ein ganz toller Ort, um die Ruhe zu genießen, um schöne Fotos zu machen, um ein paar Mitbringsel zu kaufen. Man kann dort ganz toll abgepacktes Salz kaufen, Marassalz mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen. Und genau, das ist halt ein ganz tolles Programm so für einen Tag, Maras und Moray. Man kann von Moray nach Maras, könnte man rein theoretisch hinwandern, wenn man gut so mit Google Maps ist. Das würde dann wahrscheinlich so um die 3 Stunden dauern. Ansonsten kann ich empfehlen, wenn man von Chinchero kommt mit dem Kollektivo und Richtung Urubamba fährt, da muss man beim Abzweig Maras und Moray aussteigen. Und von dort ist es das Beste, wenn man sich ein Taxi nimmt. Ein privates Taxi anheuert und dann kann das Taxi auch in Moray warten und es bringt einen dann weiter nach Maras. Und so kommt man da ganz gut von A nach B. Ansonsten ist es, also die 2 Städte liegen halt nicht nebeneinander. Deswegen.
Was kostet das, das Taxi?
Das ist so eine Verhandlungssache.
Wie immer, und, ja.
Ja, es kommt definitiv drauf an, wie lange der Taxifahrer dann wartet. Also okay. Wenn man zum Beispiel nur nach Moray fährt, sagen wir mal, dann kostet das, glaube ich, so um die 15 Zollis wahrscheinlich. Und wenn man, wenn der dann noch wartet und einen dann noch nach Maras bringt und dann vielleicht noch dann so, sogar zurück nach Urubamba, dann kostet das vielleicht dann auch 50 Zollis und aufwärts, je nachdem, wie lange man sich dann dort auch aufhält. Und genau. Und das ist natürlich immer gut, wenn man mit jemandem zusammen ist, dann kann man sich die Kosten natürlich teilen. Wenn man alleine ist, dann ist es natürlich immer gleich ein bisschen mehr. Aber ja. Genau.
Ja, super. Also vielleicht nochmal zum Verständnis. Also ein Solles sind irgendwie, glaube ich, 30 Cent, ne?
Genau.
Damit die Leute so ein bisschen wissen, wie sie das umrechnen können. Aber gibt es ja auch diverse Währungsrechner, die man sich da im Internet oder aus App sogar downloaden kann. Ich war jetzt gerade im Mai im Süden Peru unterwegs. Ich habe so die klassische Strecke genommen, ne? Also Arequipa, Puno und dann von dort nach Cusco mit einem kleinen Abstecher nach Bolivien. Was würdest du denn sagen, jetzt, wie viel Zeit sollte man generell für den Süden sich nehmen und oder so als Richtwert, dass man sagen kann, okay, das brauchst du mindestens an Zeit und welche Strecke würdest du denn den Leuten empfehlen?
Tendenziell würde ich immer sagen, so viel wie überhaupt nur geht.
Klar. Okay.
Also ich habe 2 Jahre in Cusco gelebt und habe manchmal das Gefühl, ich habe immer noch nicht alles gesehen und ich habe noch so viel Lust zu erkunden. Aber ist klar, dass man, dass nicht jeder so viel Zeit hat. Und also ich würde sagen, weniger als 2 Wochen auf gar keinen Fall. 3 Wochen ist schon so super für eine schöne Rundreise im Süden. Und wenn man mehr Zeit hat, ist es natürlich noch besser. Gerade wenn man es auch verbindet dann noch mit Bolivien, dann sollte man 4 Wochen Zeit haben, so in etwa. Und welche Route ich empfehlen würde, also es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten. Es hängt dann auch immer davon ab, wo man seine Reise enden lassen möchte. Man sagt, man möchte jetzt in La Paz in Bolivien enden, um da noch irgendwie was zu erkunden. Dann ist es gut, wenn man wenn man in Cusco endet und dann weiterreist zum Titicacasee und dann halt nach Bolivien rüber. Die klassische Rundreise in Peru startet also immer in Lima und dann kann man runterreisen, die an der Küste entlang. Ist immer gut, wenn man erstmal nach Arequipa reist, weil da hat man dann die Möglichkeit, sich zu akklimatisieren, was die Höhe anbelangt.
Sehr wichtig.
Also in Arequipa ist man dann auf 2300 Meter, glaube ich, in etwa so. Und da ist es gut, wenn man dann 1-2 Tage Zeit hat, sich dann daran erstmal zu gewöhnen. Und dann ist so der Klassiker, das machen viele, die reisen dann in den Colca Canyon, zum Colca Canyon weiter. Und da kommt man dann schon mal so in die richtige Höhe. Also da überquert man einen Pass, der ist ziemlich hoch bei 4800, glaube ich. Aber den passiert man nur und dann kommt man nach Chivay. Das ist dann im Colca-Tal bei 3700, glaube ich, so in etwa in dem Dreh. Also man ist dann schon wirklich sehr hoch. Und dann wird es aber noch mal höher, wenn man zum Titicacasee kommt von Chiwai aus.
Genau, und also man kann vielleicht kurz für die Hörer zwischendurch, man kann von Chiwai, das ist so ein Touribus, ne? Kann man nehmen und kann von dort aus dann nach Puno, ne?
Genau, richtig. Auf der Strecke gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Da ist es am besten, wenn man mit diesem Bus fährt. Da wüsste ich auch gerade nicht von lokalen Bussen sonst. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, weil die Strecke natürlich für Einheimische jetzt nicht so interessant ist. Deswegen, das ist halt mehr so eine Strecke, die halt Reisende halt unterwegs sind.
Ja, da gibt es, genau, glaube ich, zwei Busunternehmen, einmal Quattro M, ne? Und dann noch, glaube ich, Ruta del Sol.
Ja. Genau. Das hast du neulich in unserer Gruppe geschrieben mit Ruta del Sol. Da musste ich erstmal nachgucken, weil ich die gar nicht kenne.
Okay.
Und irgendwie habe ich auch online die gar nicht so richtig gefunden. Also wo kann man das buchen?
Die haben ein kleines Büro direkt in Chiwai. Und da sind wir auch mehr oder weniger so reingestolpert, weil wir waren schon mit Plan unterwegs, aber teilweise dann an manchen Orten dann doch etwas planlos. Und dann sind wir da mehr oder weniger dran vorbeigelaufen. Wir hatten auch erst mit dem anderen Bus geliebäugelt und sind aber dann irgendwie mehr oder weniger ins Büro von dem netten Mädel da gestolpert. Und es war etwas günstiger, hat knapp umgerechnet 28 Euro gekostet.
Okay.
Auch mit 4 Stops und dem obligatorischen Almuerzo, also dem Mittagessen. Und war von der Qualität des Busses war es eigentlich, glaube ich, annähernd gleich, ne? Also ich habe die anderen Busse auch gesehen, so auf den typischen Stops dann. Und es war jetzt kein großer Unterschied erkennbar.
Okay, dann ist es ja eine voll gute Alternative zum Quattro M Express.
Genau.
Ja.
Kommen wir ein bisschen zu dem Touristenziel überhaupt in Peru, beziehungsweise fast in Südamerika. Ne? Also ich glaube, neben der Christusstatue und den Iguazu-Wasserfällen ist so Machu Picchu eines der Hauptziele so von Südamerika-Touristen. Was würdest du denn sagen, was muss man beachten, wenn man nach Machu Picchu möchte? Was sollte man im Voraus auf jeden Fall machen? Zum Beispiel in puncto Tickets, was muss man sich da im Voraus kümmern?
Ja, also wie du schon sagst, Machu Picchu wird immer beliebter, ist wahrscheinlich so echt eins der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in ganz Südamerika. Und und viele bedenken halt gar nicht, dass es doch einiges zu beachten gibt. Also man kann relativ spontan und kurzfristig alles noch nach Machu Picchu, das ist überhaupt kein Thema. Zum Beispiel, ja, wie kurzfristig hast du dich um alles gekümmert?
Ach, wir waren ein bisschen chaotisch. Also meine chilenischen Freunde und ich sind sowieso immer ein bisschen, wenn wir auf Reisen sind, das ist immer sehr, sehr witzig. Weil wir haben schon immer so eine grobe Strecke, die wird aber dann auch im Laufe der Reise dann 3-4 Mal über Bord geworfen.
Okay.
Wir sind einfach auch dann im Bus von Cusco nach Santa Teresa und dann weiter zu diesem Hydroelektriker und sind dann gelaufen.
Ja. Ah, okay, also ihr habt diese Backpacker-Version gemacht.
Genau, und wir haben dann vorher auch noch gar keinen richtigen Plan, kein Hotel. Also wir sind wirklich dann mit in diesem Touristenbus mitgefahren oder mit dieser Tour. Und die haben uns dann einfach da rausgeschmissen, dann sind wir den Rest gelaufen und genau.
Okay, und das Machu Picchu-Ticket, wo hast du das dir noch besorgt?
Das haben wir direkt vor Ort noch bekommen.
Okay. Ja,
glücklicherweise.
Ja, auf jeden Fall. Also die Eintritte, die sind ja limitiert. Und gerade in der Hochsaison, die ist ja von so Mai bis September schon echt viel los in Machu Picchu, in Cusco, in der ganzen Gegend. Und da kann es schon mal sein, dass die Plätze schon mal gegen Null gehen, also die einfachen Eintritte jetzt für Machu Picchu. Deswegen empfehle ich immer meinen Lesern, sich das Ticket schon so ein paar Tage vorher, ein, zwei Tage vorher in Cusco zu kaufen. Da gibt es ein Büro in der Calle Garcilaso. Das ist sehr zentrumsnah, das sagt einem jede Unterkunft, wo man da hingehen muss. Und da kann man das Ticket ganz unkompliziert kaufen. Für alle Studenten macht es ja mega viel Sinn, den ISEC-Ausweis zu haben, weil mit dem bekommt man dann ja auch für Machu Picchu 50% Erlass. Und genau, das geht aber auch nur, wenn man das vor Ort dort in diesem Büro macht oder über eine Reiseagentur, das würde auch gehen. Und was ich auf meinem Blog halt schreibe und was halt sehr beliebt ist bei Leuten, die Machu Picchu besuchen, sind die Berge Huayna Picchu und Montaña. Und Huayna Picchu, das ist dieser klassische Berg, den man im Hintergrund von Machu Picchu sieht. Und den kann man besteigen, auch wenn man das gar nicht denkt, aber da geht es sehr, sehr steil bergauf.
Mit einer steilen Treppe, ja.
Ja, genau. Mit sehr hohen Stufen, Inka-Stufen. Und von dort oben hat man echt einen spektakulären Blick auf Machu Picchu, auf die ganzen Berge dort, auf das Urubamba-Tal. Und es war vor ein paar Jahren noch so, da war ich 2011, habe ich mein Praktikum damals bei einer Reiseagentur gemacht. Und da war gerade die Zeit, wo das umgestellt wurde. Damals war das noch ohne Limitierung. Damals durfte da noch jeder hoch, ohne Anmeldung, ohne Aufpreis und so weiter. Aber einfach, weil das so beliebt ist, haben die das halt, die Zugänge halt limitiert. Und seitdem muss man das halt im Voraus buchen. Und sehr viele Leute wollen das halt machen und sind halt enttäuscht, wenn sie halt dann vor Ort da sind und das dann halt nicht machen können, wenn es halt ausgebucht ist. Und das muss man eben einen Monat so im Voraus halt buchen. Und entweder macht man das dann online über die offizielle Machu Picchu-Seite oder man macht das über eine Reiseagentur und kann sich dann im Vorfeld darum kümmern.
Genau.
Genau.
Also das ist ja mittlerweile wirklich so, dass viele Sachen limitiert sind jetzt gerade rundum mit Machu Picchu, weil einfach dieser Touristenansturm so extrem geworden ist. Und ich glaube, die UNESCO hat jetzt der peruanische Regierung auch den Tipp gegeben, das Ganze nochmal zu limitieren in Machu Picchu. Die haben eigentlich gesagt, so ja, das Limit bei 800 anzusetzen. Und mittlerweile sind ja wirklich teilweise 1500, 2000 Leute, die am Tag hochstiefeln. Und ja, das ist natürlich auch für die Umwelt und für die ganze archäologische Stätte irgendwie
Das ist auf jeden Fall ein Problem, ne? Also ich glaube, bei 2000 liegt es momentan und Machu Picchu war auch schon mal auf der schwarzen Liste. Ich glaube, schwarze Liste heißt es, ne, bei der UNESCO. Also es ist ja Weltkultur- und Naturerbe, also sogar beides in einem. Und ist da jetzt aber momentan wieder runter. Das ist aber eigentlich nicht abzusehen, dass es weniger wird, sondern tendenziell immer mehr. Und deswegen auch der berühmte Inka-Trail. Also man kann ja auch nach Machu Picchu wandern auf den ganz berühmten Pfad der Inka.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Lass uns mal kurz so über Machu Picchu sprechen. Was ich wirklich erschreckend fand, also ich habe mich wirklich aus dem Bett gequält an diesem besagten Morgen.
Ja.
Und wir haben gesagt, okay, wir sind schon relativ früh am Bus. Das war dann so 20 nach 4, halb 5, aber selbst da war schon die Schlange irgendwie so fast 300-400 Meter lang. Ne? Und
diese Illusion, man könnte der erste Machu Picchu sein, wenn die Sonne aufgeht und man ist noch ganz alleine, das ist leider nicht der Fall. Nee, aber
ich glaube, da musst du oben dir den Schlafsack schnappen und dann dich irgendwie vor die Tür legen. Ne?
Und das ist natürlich auch mega verboten, sowas.
Genau. Also wir wollen hier keinen anstiften, das zu tun, ne? Um Gottes Willen.
Ich meine, Machu Picchu ist natürlich mega sehenswert. Also als ich das erste Mal dort war, ich war erst einmal dort, aber es ist mega spektakulär, wenn man da steht und die Ruinen sieht und im Hintergrund die Berge und was einfach die Inka in der Lage waren, da zu erschaffen. Und bis heute wird noch spekuliert, warum wurde Machu Picchu überhaupt gebaut. Und das ist schon ein Highlight. Also, und klar, wenn man das selber halt sehen möchte, dann ist es ja auch verständlich, dass auch viele andere Leute das sehen wollen. Und letzten Endes bringt Peru ja auch viele Touristen ins Land und das ist ja auch gut so.
Genau, die ganze Infrastruktur. Ne? Was muss man dann in puncto Reisezeit beachten, wenn man jetzt zum Beispiel in den Süden fährt oder generell nach Machu Picchu? Es gibt ja auch eine Regenzeit, ne?
Genau, also die Regenzeit, die erstreckt sich in etwa von Ende Oktober bis März, Dezember und Januar, Februar sind so die regenreichsten Monate. Der Inka-Trail zum Beispiel, den ich ja noch zu sprechen komme, der ist in dem Monat zum Beispiel komplett geschlossen. Ansonsten kann man aber Machu Picchu wirklich ganzjährig besuchen. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, im Dezember nach Machu Picchu zu gehen. Es kann auch mal in der Trockenzeit mal übelst regnen. Und Machu Picchu befindet sich ja eh auch im Bergregenwald. Also das ist in Cusco, ist Trockenzeit auch wirklich Trockenzeit. Also da regnet es dann auch echt fast gar nicht. Aber dadurch, dass Machu Picchu schon in Richtung Dschungel-Regenwald geht, kann es auch da immer mal regnen. Und das kann einem auch ganzjährig passieren. Und Wolkenverhang, ich meine, das ist letzten Endes eine Glückssache.
Genau.
Ja, ob es da an dem Tag sonnig ist oder nicht. Ich finde, die Wolken machen sogar was her. So ein bisschen, wenn die Wolken früh morgens noch so im Tal hängen und dann klart es dann plötzlich auf. Das ist auch ziemlich gut. Also wie gesagt, Machu Picchu kann man ganzjährig besuchen.
Ja, das ist eine ganz mystische Stimmung, ne, wenn man diese Wolken verhangenen Berge sieht. Und ich bin ordentlich nass geworden, muss ich dazu sagen. Also bei uns kam ordentlich was runter morgens, aber es hat dann auch gegen 10:30 hat es dann aufgeklart.
Ja, man darf dann auch, glaube ich, keine Panik schieben. Also ich glaube, das Wetter ändert sich dann auch ganz schnell. Das kann dann auch sehr schnell wieder umschlagen.
Ja, wir haben vorhin schon gesprochen über den Inca-Trail. Es gibt ja da einige Möglichkeiten, jetzt Machu Picchu zu erreichen, ne? Auch mit dem Zug oder jetzt selber hochlaufen oder halt dem besagten Bus. Aber viele wollen halt wirklich so diesen Inca-Trail wandern. Was sollte man da dann auf jeden Fall beachten? Da gibt es ja auch einige Limitierungen, ne? Und wie weit im Voraus sollte man das einplanen?
Ja, den Inca-Trail sollte man mindestens 6 Monate im Voraus buchen. Das wissen natürlich vor allem die Reiseveranstalter, wenn man seine Reise bucht, dann, die haben das natürlich immer sofort auf dem Schirm und buchen dann auch die Plätze dementsprechend dann ein. Und da ist es als Individualreisender immer so ein bisschen schwierig. Wenn man da zu spät dann mit der Planung anfängt, dann hat man da schon fast keine Chance mehr. Man kann den Inca-Trail auch nicht auf eigene Faust machen. Das ist wirklich, der Weg ist ja geschützt. Und da kommt man ohne Guide, ohne Gruppe ja auch gar nicht rauf. Und was aber auch nicht schlimm ist, weil letzten Endes ist der ja auch sehr touristisch und es gibt ganz viele andere Trekkingmöglichkeiten von Cusco aus oder vom Heiligen Tal aus, wie man nach Machu Picchu kommt. Wie zum Beispiel die beliebteste Alternative ist eigentlich der Salkantay-Trek. Der führt eine andere Route entlang, aber ist genau landschaftlich mindestens genauso schön. Und der geht 5 Tage. Es gibt auch eine Abkürzung. Dann kann man den auch in 4 Tagen machen. Also der Inca-Trail dauert 4 Tage, der Salkantay 5 oder 4. Und der einzige Unterschied ist bloß eigentlich, dass man beim Salkantay nicht direkt im Machu Picchu am letzten Tag ankommt. Also der Inca-Trail, da kommt man wirklich direkt in Machu Picchu an. Man läuft durch das Sonnentor.
Genau.
In Tipunku und dann hat man diesen ersten Wahnsinnsblick auf Machu Picchu, das ist natürlich cool. Und beim Salkantay ist es halt so, dass man am vorletzten Tag dann in Aguas Calientes ankommt, also in dem Dorf unterhalb von Machu Picchu, dann dort nochmal eine Nacht schläft und dann am nächsten Tag eigentlich so mit der Meute dann hoch nach Machu Picchu kommt. Das ist so der Unterschied. Ansonsten ist der Salkantay aber auch viel günstiger als der Inca-Trail. Und deswegen, das ist so die beliebteste Alternative. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Treks. Es gibt zum Beispiel den Inca Jungle Trail. Das ist so eine Alternative für abenteuerlustige Menschen, die sagen, nur wandern ist mir zu langweilig. Ich habe auch ein bisschen Bock auf River Rafting und Mountainbiking. Das ist so ein Mix aus ziemlich coolen Aktivitäten, Ziplining, natürlich auch wandern und da kommt man dann am letzten Tag dann eben, oder am vorletzten Tag kommt man auch nach Aguas Calientes und dann geht's auch dann ab nach Machu Picchu.
Ja, cool, gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man da als Reisender hat und kann sich ja wirklich so das Beste für sich irgendwie rauspicken, was man gerne machen möchte.
Auf jeden Fall.
Was gibt's denn zu beachten jetzt in puncto Kleidung, beziehungsweise wie ist das Klima generell so im Regenwald und was sollte man auf jeden Fall mit einpacken, wenn man zum Beispiel diesen Inca-Trail oder den Salkantay-Track macht?
Also man sollte auf jeden Fall also Trekking-Kleidung, regenfeste Kleidung dabei haben. Was ich immer empfehle, ist auf jeden Fall Kleidung im Prinzip einer Zwiebel. Also genau, dass man verschiedene Schichten anhat, dass man, weil die Temperaturen, nachts sind die Temperaturen extrem kalt, gerade in der Trockenzeit, das ist nämlich Winterzeit in Südamerika. Und gerade in den Anden kann es da nachts sehr, sehr kalt werden, wenn man auch in einem Zelt schläft. Und da macht es halt mega Sinn, wenn man verschiedene Schichten anhat und auch einen dicken Pulli oder eine Fleecejacke dabei hat. Und wenn man dann tagsüber unterwegs ist, dann wird einem ganz schnell warm. Wenn die Sonne rauskommt und in der Höhe die Sonne brennt, dann ist es gut, wenn man dann Stück für Stück seine Fleecejacke ausziehen oder erst seine Regenjacke ausziehen kann, seine Fleecejacke ausziehen kann, dann nochmal vielleicht ein Longsleeve drunter hat und dann hat man dann noch ein T-Shirt oder einen Top an. Das kann ich so empfehlen. Das ist so das beste Prinzip. Ansonsten natürlich gute Trekking-Schuhe, Wanderschuhe. Ich habe auch schon Leute gesehen, die mit ihren Chucks unterwegs waren. Das muss jeder selber wissen. Ich persönlich finde es besser, also wenn es dann regnet, dann am Ende hat man dann nasse Schuhe oder nasse Socken. Das ist ja dann auch doof. Also gute, feste Wanderschuhe machen schon Sinn. Die Wege sind auch teilweise sehr steinig. Man kann auch mal ausrutschen, gerade in der Höhe, in der Winterzeit kann es auch mal sein, wenn man sehr früh am Morgen startet, dass die Wege vielleicht auch noch leicht eingefroren sind oder so. Deswegen gutes Schuhwerk ist schon wichtig. Eine gute Regenjacke.
Ja, Chucks sind ja beliebte Trekkingschuhe in Südamerika.
Ist dir auch aufgefallen?
Ist mir auch aufgefallen, ja, und ich finde es immer ganz erstaunlich, weil ich ziehe auch gerne Chucks an, ne? Nur zum Wandern sind die halt echt völlig Banane.
Ich würde auch lachen, wenn ich die Australier, also ganz viele Leute, die laufen ja auch tagsüber dann in ihren Flipflops umher, also so ein Cusco zum Beispiel, also auch absolut okay, aber denke ich mir immer so, das wird so schnell kalt und da die Pflastersteine, also man muss schon, also Schuhwerk technisch ist es schon gut, wenn man einfach festes Schuhwerk dabei hat und genau.
Ja, die Australier sind wahrscheinlich ein bisschen entspannter, was das angeht. Ja. Cusco ist ein gutes Stichwort. Die Wiege der Inka-Kultur, die Hauptstadt der Inka. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf Cusco, weil da hast du auch lange gelebt. Was sollte man denn in Cusco auf jeden Fall sehen, beziehungsweise was gibt es so vielleicht auch abseits dieser Touristenpfade, was wahrscheinlich mittlerweile auch sehr, sehr schwierig ist, ne? Weil ich glaube, so wirkliche Geheimtipps gibt es da auch gar nicht mehr. Aber jetzt erzähl mal Cusco aus Nora-Sicht.
Cusco aus Nora-Sicht, ja. Genau. Also in Cusco habe ich insgesamt 2,5 Jahre gelebt, also mit meiner halbjährigen Praktikumszeit und dann den 2 Jahren, wo ich da gearbeitet habe. Und dementsprechend weiß man einfach Bescheid am Ende, was so geht. Und so die Klassiker sind also erstmal natürlich das historische Zentrum von Cusco. Ist mega sehenswert, wenn man sich da einfach Zeit nimmt, um ein bisschen von A nach B zu laufen, sich gehen zu lassen, in die verschiedenen Gassen zu gehen. Und man wird einen sehr schönen Mix sehen aus Inka-Bauten und der Kolonialarchitektur. Sehr viele Mauern sind noch aus Inka-Zeit. Zum Beispiel, da gibt es eine Gasse, da befindet sich eine Mauer. Da steht immer, ich sage immer, der letzte Inka, weil da ist so ein Mann, der postet halt, der stellt halt einen Inka dar und der steht neben dem zwölfeckigen Stein, Piedra de los Doce Angulos auf Spanisch. Und den kann man gar nicht verfehlen, weil da immer eine riesen Touristengruppe steht und Fotos macht und sich unbedingt mit dem Inka und dem zwölfeckigen Stein fotografieren lassen möchte. Das finde ich immer super witzig. Ich habe mich dann immer versucht, da im Slalom drumherum zu bewegen. Und das ist aber mega cool. Also wie gesagt, man findet so diesen Mix aus Inka und Kolonialarchitektur. Und sehr beliebt ist, wenn wir mal im historischen Zentrum bleiben, die Kathedrale. Die empfehle ich auch immer jedem zu besuchen, weil das ist so Geschichte pur. Man erfährt ganz viel. Und das Coole ist, da gibt es einen Audioguide auf Deutsch. Und den kann ich echt nur empfehlen. Also super informativ. Braucht man etwa eine Stunde dafür. Muss man ein Dokument am Eingang hinterlassen, wenn man diesen Audioguide haben möchte. Und das kostet 25 Soles, der Eintritt da in die Kathedrale. Und auch Studenten bekommen da auch einen Rabatt. Ist auch ganz nett. Und in der Kathedrale zum Beispiel, das muss ich mal kurz noch erwähnen, da gibt's das nachgestellte Abendmahl von Da Vinci. Und das ist super witzig, das sind so Details, die man da auch erfährt dann während dieser Tour. Auf diesem Bild befindet sich in der Mitte, auf dem Tisch, auf dem Teller befindet sich ein Meerschwein und ein Kui. Und das ist halt super interessant, einfach zu sehen, wie die indigenen Maler von damals halt trotzdem noch versucht haben, in diese religiösen Bilder trotzdem noch so ihre Tradition mit reinzubringen. Und das ist sehr, sehr interessant. Ansonsten sehr beliebt ist der Sonnentempel Coricancha. Das ist so eigentlich der wichtigste Ort der Inka gewesen. Von dort an der Stelle haben die Inka damals ihr Reich gegründet. Und das Reich teilt sich ab diesem Punkt sozusagen in vier Himmelsrichtungen, vier Bereiche. Und das ist für die Inka damals ein mega religiöser, spiritueller Ort gewesen. Und wo sehr viele Feste auch stattfanden, zum Beispiel das Inti Raymi, was jetzt in 2 Tagen stattfindet. Am 24. Juni findet auch immer beim Coricancha statt. Und leider sieht man halt nur noch die Grundmauern, weil die Spanier damals alles eingerissen haben, sehr viel von den Inka-Bauten. Nicht alles, Gott sei Dank.
Ja, wie überall
Und
nur
die
in
haben,
Südamerika.
ja genau. Und haben da auf diesen Sonnentempel der Inka haben die eine Kirche draufgebaut. Aber das Witzige ist, also in Cusco, in den Anden, gab es schon öfter mal Erdbeben.
Genau
Also in den
deswegen.
letzten Jahren gar nicht mehr so, aber so zum Beispiel im 17. Jahrhundert gab es ein ziemlich schweres Erdbeben. Und das Lustige ist eigentlich an der Geschichte, dass die meisten Gebäude der Spanier alle zu Bruch gegangen sind. Aber die Gebäude, die es noch von den Inka noch gab, die ganzen Tempel, die haben dem Erdbeben standgehalten. Und das zeigt einfach, wie genial die Architektur der Inka eigentlich war und immer noch ist.
Ja, die hatten ja
Genau.
auf jeden Fall auch mehr Erfahrungen auf dem Gebiet als die Spanier, ne? Also, die kannten ihr Land eine lange Zeit und wussten wahrscheinlich auch, wie es dann geht, ne?
Genau, vielleicht war ja für die Spanier das Thema Erdbeben gar nicht so, vielleicht war das denen gar nicht so bewusst.
Ich glaube,
Und die Inka.
die waren eher auf Gold getrimmt als auf Erdbeben.
Richtig, genau. Ja, man nennt den Sonnentempel Coricancha auch den goldenen Innenhof, einfach weil die Inka da auch ganz viel Gold gelagert haben in diesem Sonnentempel. Und ja, ein sehr interessanter Ort auf jeden Fall. Genau. Und weiter im Zentrum von Cusco, mega lohnenswert, ist der San Pedro Markt. Der befindet sich, den erreicht man so in 10 Minuten.
San Blas, ne?
Und nee, nicht San Blas, sondern San Pedro, halt, das ist so in die entgegengesetzte Richtung. San Pedro, da gab es damals auch mal eine Zugstation, aber die gibt es mittlerweile nicht mehr dort. Und der Markt ist super schön, auch touristisch, aber auch trotzdem noch traditionell. Also auch Einheimische kaufen da sehr viel ein, Obst und Gemüse, es gibt Suppenstände. Man kann dort, das ist auch total cool für Reisende, man kann dort hingehen und sich Obst kaufen oder ganz viele verschiedene Nüsse. Man kann sich sein eigenes Studentenfutter zusammenstellen. Das habe ich immer gemacht. Ich habe da alle Zutaten gekauft für mein morgendliches Müsli. Ja, es gibt da auch so ein paar Schamanenstände, die so Heilmittel und so verkaufen. Das ist auch ganz interessant, ganz spannend. Und es gibt auch ein paar Shops, ein paar Souvenirläden, wo man Alpaka-Pullis kaufen kann. Und so den ganzen Kram. Und das findet man dort dann auch günstiger als im Zentrum. Also wenn man da in die Läden geht, da ist es relativ teuer alles. Also auf dem San Pedro kriegt man schon die Sachen günstiger. Und auch ringsherum um den San Pedro, da gibt es auch ganz viele Läden noch, ganz viele Stoffläden und Laden, wo man Zubehör kaufen kann, um selber Schmuck zu machen, um noch andere Läden mit Alpaka-Pullis und Co. Und da kriegt man echt so die günstigsten Preise. Das kann ich jedem nur empfehlen, da mal einen Abstecher zu machen.
Ja, klasse. Ja, ein Hoch auf meine Alpaka-Socken, die haben mir in der Höhe dann doch sehr gut geholfen.
Ja, auf jeden Fall, die halten schön warm.
Genau. Apropos Höhe, akklimatisieren ist ein ganz wichtiges Thema in Peru, ne? Also das ist für uns Deutsche erstmal gänzlich unbekannt. Wir kennen nur die Zugspitze mit knapp 3000 Metern. Da lächelt man in Peru müde drüber, ne?
Ja.
Wie bereitet man sich denn darauf vor, beziehungsweise da gibt es auch einige Tipps, ne, zum Thema Höhenkrankheit.
Auf jeden Fall. Da habe ich auch einen sehr ausführlichen Artikel auf meiner Seite. 7 Tipps in Sachen Höhenkrankheit. Und was ich immer allen empfehle, die im Voraus ja sich auch schon versuchen, darauf einzustellen, ist natürlich die richtige Reiseroute. Also wie wir halt vorhin schon gesagt haben, es ist immer gut, wenn man erstmal nach Arequipa reist, wo man nicht ganz so hoch ist, aber wo man sich halt schon langsam an die Höhe rantastet. Es ist tendenziell auch machbar, nach Cusco zu fliegen. Ich meine, ich habe das auch gemacht. Also gerade wenn ich zurückgekehrt bin nach Peru, um Cusco zu arbeiten, dann bin ich ja nicht erst noch über Arequipa gereist oder so, sondern dann straight nach Cusco. Und wichtig ist einfach, dass man sich die ersten 1, 2 Tage einfach Ruhe lässt, dass man sich Zeit nimmt, es locker angehen lässt, nicht gleich ein mega straffes Programm, nicht sofort auf den Salkantay gehen oder so, sondern wirklich sich erstmal 1, 2 Tage Zeit zu lassen, sich an die Höhe zu gewöhnen. Dann ist es mega sinnvoll, wenn man leichte Kost zu sich nimmt, nicht so schwere Sachen essen. Es ist einfach so, man weiß ja, wie man sich fühlt, wenn man sehr viel gegessen hat, dann fühlt man sich irgendwie so antriebslos und müde. Das liegt natürlich daran, dass der Körper beschäftigt ist, das ganze Essen erstmal zu verdauen. Und deswegen ist es gut, wenn man leichte Kost isst in der Höhe, um mehr Energie zu haben. Sehr, sehr viel Wasser trinken ist ganz wichtig. Viel Wasser trinken, Coca-Tee, das ist ja das, was alle sagen. Trinken Coca-Tee, also die Coca-Pflanze, die es in Peru gibt, ist so der Klassiker. Das bekommt man in jeder Unterkunft, bekommt man sofort einen Coca-Tee angeboten.
Ja, überall in Anden, ne? Also auch, das ist auch so ein Ding,
Genau.
Nordchile und Bolivien. Also Coca-Blätter oder Coca-Tee, sehr, sehr gut. Guter
Genau.
Tipp für die
Auf jeden
Höhenkrankheit. Und
Fall.
ja, ich kann da auch noch mal kurz was zu erzählen, weil ich war nämlich schon mal höhenkrank, weil so
Ja.
chaotisch wie ich bin, ne? Manchmal will man nicht so ganz auf die Ranger hören, und ich war
Ja.
in Chile, und es ging auch auf knapp, ja, auf 3800 Meter. Und die haben halt gesagt, ja, bitte erst zu dieser Bergstation und sich da akklimatisieren und dann weiter hoch. Und wir haben gesagt, nee, nee, wir sind so fit und wir machen das in 6 Stunden. Ist nicht zu empfehlen. Also mir war wirklich richtig übel, und wir mussten dann auch ganz schnell das Trekking abbrechen, und
Ja.
Kopfweh, und dann wirklich 3 Tage im Bett gelegen. Also das sollte
Ja.
man vermeiden, ne? Also das kann man sich echt
Absolut.
sparen.
Also ich habe damals, also ich habe ja bei Reiseagenturen gearbeitet, 2 Jahre lang, also so richtig festangestellt. Und die eine Reiseagentur, ich weiß nicht warum, und es tat mir immer voll leid für unsere Kunden, aber die haben das halt so verkauft, also das haben ja nicht wir direkt verkauft, sondern unsere Partner im Ausland. Und die haben das immer so verkauft, dass die Leute von Lima nach Juliaca zum Titicacasee geflogen sind, also
Ja,
nach
das ist
Puno.
völlig bescheuert
Und
eigentlich.
wirklich fast alle meiner Kunden, die ich ja dann immer abgeholt habe in Cusco, die Hälfte davon war krank, als sie in Cusco angekommen sind. Und das fand ich immer voll schade, weil ich mir also einfach dachte, warum hat es euch keiner gesagt? Also, oder warum haben die das so unterschätzt? Weil das ist halt wirklich wichtig. Ich meine, man freut sich so auf seinen Urlaub und dann ist man plötzlich höhenkrank und das ist halt eine Sache, die eigentlich nicht sein muss. Also man kann echt dagegen was tun und es ist einfach gut, wenn man sich akklimatisiert, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man freie Tage einbaut, wenn man viel Wasser trinkt und ja, dann kann man auch auf die scheinheiligen Wunderpilz verzichten, die einem angeboten werden. Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht genommen, ich weiß nicht,
Ja, man
ob
darf
sie
ja nicht
was
vergessen,
wird.
nicht jeder ist so konform mit Südamerika wie wir, und dann gibt es ja auch viele, die dann wirklich 2.000, 3.000 € für eine Tour bezahlen, oder also mit Flug und allem drum und dran. Und dann sich 3, 4 Tage im Bett zu legen, ist natürlich dann noch ärgerlicher, ne? Und das ist dann irgendwas, wo man lange,
Absolut.
lange drauf hingespart hat. Und ja, also
Absolut.
nehmt euch das zu Herzen und macht es nicht so wie ich.
Genau. Und wenn man zum Beispiel direkt, man sagen wir mal, jemand reist sofort nach Cusco, weil er jetzt nicht so viel Zeit hat, nur eine Woche jetzt Cusco Machu Picchu, ist jetzt ein Abstecher, sagen wir mal, von einer längeren Südamerika-Reise, dann kann man, wenn man in Cusco ankommt, man findet die Höhe belastet einen doch relativ doll, dann kann man immer auch sofort ins Heilige Tal fahren, weil das Heilige Tal, Pisac, Urubamba, Ollantaytambo, diese ganzen Orte, die liegen in etwa 800 Meter tiefer und das Klima ist dort ein ganz anderes und da könnte man dann rein theoretisch auch sagen, ich fahre dann direkt dorthin, mache dann erstmal das Heilige Tal, reise dann erstmal nach Machu Picchu und mache dann Cusco zum Schluss. Das ist auch eine Option, dass man das so ein bisschen umdreht und dann geht es einem mit der Höhe auch gleich besser.
Ja, sehr guter Tipp. Wir kommen jetzt mal auf einen ganz, ganz tollen digitalen Reiseführer zu sprechen. Du hast mit der
Ja.
Anne von Going Vagabond einen, ja, muss ich echt sagen, Wahnsinns-Reiseführer geschrieben. Ich war echt geplättet, als ich den gesehen habe, weil der so toll aufgemacht war und wirklich mit allen möglichen Infos versehen war, die man auch teilweise jetzt, so diese klassische Reiseführer, die sind ja manchmal ein bisschen staubig, ne, ein bisschen altbacken und
Eingestaubt.
ja, genau, und ich fand das einfach ganz toll aufgemacht. Ihr habt da auch eine Reihe persönlicher Erfahrungen mit einfließen lassen und es gibt auch jede Menge Tipps von Locals aus Peru. Erzähl uns doch mal ein bisschen über den Erstehungsprozess und wie ihr auf die Idee gekommen seid, sowas zu machen, was ja auch ein Haufen Arbeit war, gehe ich davon aus, ne? Und
Ja, auf jeden Fall.
das Wichtigste überhaupt, wo kann man denn einen Reiseführer dann letztendlich bekommen, wenn die Hörer da Bock haben, den auch zu erwerben?
Genau. Genau. Also erstmal kurz zu der Anne. Die Anne, die hat auch über 2 Jahre in Huanchaco an der Küste gelebt in Peru. Ist damals auch 2011 dort das erste Mal hingekommen, also genauso wie ich. Und wir kannten uns damals gar nicht, sondern wir haben uns dann erst übers Bloggen eigentlich kennengelernt und haben dann einfach sofort gemerkt, hey, cool, wir haben so dieselbe Leidenschaft, wir ticken in der Richtung total gleich. Und das war Anfang letzten Jahres. Und genau, haben dann ein paar Mal so hin und her geschrieben und die Anna hat mal einen Artikel von mir geteilt und genauso umgekehrt. Und dann kam irgendwie so die Idee, da haben wir mal geschrieben und ich hatte dann, also ich hatte auch schon die Idee, einen Reiseführer über Peru zu schreiben. Und dann hat sie mir geschrieben, sag mal, Nora, hättest du nicht Bock, einen Reiseführer über Peru zu schreiben? Und ich war, ja, cool. Also das war auch schon so mein Gedanke. Und war dann auch sofort angetan von der Idee, das mit ihr gemeinsam zu machen, einfach weil man zusammen einfach noch viel mehr Erfahrung da reinstecken kann. Also wirklich ein gebündeltes Wissen aus 5 Jahren Peru, dass wir uns mit Peru beschäftigen. Und ich denke mal, wir ergänzen uns auch mega gut. Also die Anna hat so das ganze Design von unserem E-Book, von unserem digitalen E-Book übernommen. Ich habe so den Großteil geschrieben, aber so inputmäßig kam von uns beiden ganz, ganz viel. Und ja, da haben wir uns in Berlin dann zweimal getroffen, haben zusammen dort alles koordiniert, wie dann die weiteren Arbeitsschritte laufen werden und haben dann so parallel zu unseren Brotshops haben wir dann an dem E-Book getüftelt und daran geschrieben und es wurde uns auch nie langweilig. Es war echt so eine spannende Sache. Und genau, jetzt mal mehr übers E-Book an sich. Also wir schreiben dort über die Reiseplanung, was man alles beachten muss, wenn man nach Peru reist, wie man seine Reise optimal plant, geben ganz viele Tipps für vor Ort, wie man vor Ort am besten von A nach B kommt, was man alles sehen kann. Wir haben Local-Tipps drin, also wir haben unsere ganzen Connections, unsere ganzen Freunde und Leute, die in Peru auch ausgewandert sind, also zum Teil Local, zum Teil Expats, also Leute, die dort aus Deutschland leben und arbeiten, interviewt und gefragt, was sind eure Geheimtipps, was macht ihr an eurem Freitagabend und genau, und wir wollten das einfach so wirklich Erfahrung aus erster Hand, das ist ein Guide von Traveler für Travelers, wirklich super ehrlich und locker flockig so geschrieben und aber wirklich mit ganz, ganz viel Input und ganz viel Begeisterung, also so die Peru Begeisterung so einfach überspringen zum Leser. Und wir haben bisher auch echt gutes Feedback bekommen von Leuten, die wirklich sagen, richtig toll gemacht und hat richtig, hat einfach die Vorfreude auf Peru geschnürt. Genau. Ja, und unser E-Book kann man kaufen. Also wir haben eine Internetseite erstellt. Also unser E-Book heißt Quer durch Peru. Und das kann man kaufen auf www.querdurchperu.de. Und wir verlinken die Seite natürlich auch auf unseren Blogs. Also man kommt da gar nicht dran vorbei eigentlich,
ja, wenn man auf unseren Blogs... Ich finde das übrigens auch auf meinem Blog, weil da habe ich das nämlich auch schön in die Sidebar eingefügt, weil ich einfach total überzeugt bin von diesem E-Guide und ihn wirklich, wirklich hilfreich finde. Und ich war sogar dann, als ich im Tiki-Taka-See war mit spärlich Internet, hat er nicht richtig runtergeladen und dann war ich wirklich so, ah, verdammt, ich brauche das jetzt. Ne? Also ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Kann ich jedem
ja, und empfehlen. Was ich noch kurz erwähnen möchte, also wir haben ja mit dem E-Book auch eine Facebook-Community gegründet. Also wenn man unser E-Book käuflich erwerbt, dann erhält man auch den Zugang zu unserer tollen Gruppe. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert auch von der Interaktion der der Leute, die sich das gekauft haben, aber auch der Leute, die anderen Blogger, wie zum Beispiel dich, die wir halt mit eingeladen haben, die eben auch ihr Wissen teilen. Und das ist echt so eine Interaktion und da stellt jemand eine Frage und dann innerhalb von 5 Minuten sind dann schon da 5 verschiedene Kommentare dazu. Das hat mich auch echt total umgehauen und zeigt auch wirklich, wie ja, mit welcher Euphorie halt die Leute auch dabei sind. Und das ist echt eine ziemlich, ziemlich tolle Sache.
Ja. Ja, ich glaube, Hilfsbereitschaft ist sowieso, also das ist so ein südamerikanisches Ding auch irgendwo, ne? Also ich glaube, wir alle, die nach Südamerika fahren, wir haben das so in unseren Genen irgendwie. Und ja, ist dann nochmal ein bisschen was anderes als Asien, weil da kriegt man halt teilweise viel, viel mehr Tipps als jetzt zu abgelegenen Gebieten irgendwo in Südamerika. Ja, das war sehr, sehr aufschlussreich und interessant. Ich habe auch vor dem Gespräch nochmal Nora gebeten, vielleicht machen wir einfach nochmal eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Folge, wer weiß, weil Peru einfach...
Ja, vielleicht, genau, vielleicht nur nochmal über Cusco, weil da gibt es auch noch so viel zu sagen, aber ja, ich denke, da wird noch einiges folgen.
Genau, und dann schaffen wir es vielleicht einfach nochmal eine andere Folge nochmal zu machen. Ich danke dir vielmals und es war total interessant.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge vom South Traveler Podcast. Dann gibt es einen besonderen Gast und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.